two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I won't.
Yes, you will.
Was vor 50 Jahren aufgenommen wurde, nicht zur Veröffentlichung vorgesehen war und in den Archiven verschwand, wird nun, 50 Jahre später, erstmalig veröffentlicht. Wen interessiert das? Erstaunlich viele. Zum Beispiel mich. Love you forever and forever, love you with all my heart, so heißt es im Text des Songs I Will, der gerade in Kurzfassung mit ulkigem Schluss zu hören war. Und dieser Songtext formuliert auch das Grundgefühl, das die Beatles-Fans für ihre Idole noch immer empfinden. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des Weißen Albums, das vor 50 Jahren veröffentlicht wurde und nun zum Jubiläum mit einer aufwendigen Edition gefeiert wird. Und schon verblüffend, doch letztlich auch nicht verwunderlich, dass dieses neu aufbereitete Songmaterial aus dem Jahre 1968 ein halbes Jahrhundert später auf großes Interesse stößt, sowohl bei der Musikjournalie als auch bei den Käufern. Für Beatles-Enthusiasten bietet die umfangreichste Ausgabe der Neuveröffentlichung, die Super Deluxe Edition, mit insgesamt 7 CDs eine Menge an neuen, zum Teil unveröffentlichten Aufnahmen, die teilweise einen neuen Blick auf das Weiße Album ermöglichen, vor allem wegen der CDs 4 bis 6, auf denen die Studioarbeit der Beatles nachvollziehbar ist und Einblicke in den Entwicklungsprozess der Songaufnahmen möglich gemacht werden. Ob das alles für den normalen Popmusikinteressierten einen Nutzen bringt, das sei dahingestellt. Für jeden Beatles-Fan, der speziell das Weiße Album schätzt, ist die neue Edition allerdings eine Fundgrube, denn neben den Standards, die man selbstverständlich erwarten kann, dass also die Originalsongs in verbesserter, digital überarbeiteter Klangqualität angeboten werden, so geschehen auf CD 1 und CD 2, daneben bietet CD 3 die sagenumwobenen Escher-Demos in guter Klangqualität an, dazu später noch mehr. Und die CDs 4 bis 6 beinhalten, wie gesagt, die Ausarbeitungen der Demos im Studio, sodass man den Entwicklungsprozess von den Songskizzen, den Erstaufnahmen und Demos über die Studioarbeit bis zur Endabmischung nachvollziehen kann. Und das hat natürlich speziell für Beatles-Kenner einen besonderen Reiz. Ein Beispiel. Verfolgen wir die Entwicklung von John Lennons Song Glass Onion, beginnend mit der Demoaufnahme. I told you about strawberry fields. Well, here's a place you know just as real. It's just another place you can go. Everything glows. Looking through the bent back tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. Strawberry field. Well, here's a place you know just as real. Ooh. It's just another place you can go. Everything glows. Help. Help me. And back to do it, didn't it? Now, Die Demo-Fassung von Glass Onion enthält, wie zu hören war, neben witzigen Spielereien gegen Ende eine Temporeduzierung, die für die endgültige Aufnahme des Songs aber wieder verworfen wurde. Es folgt nun ein Ausschnitt aus den Studio-Sessions während der Aufnahme von Glass Onion. Take 10 wurde auf der CD Nummer 5 der Neuedition veröffentlicht. Die Aufnahme beginnt mit einem kurzen Studiogespräch, in dem John Lennon zu hören ist, der die Tontechniker im Kontrollraum upstairs fragt, was sie davon halten. Gemeint ist wohl die vorausgegangene Aufnahme. John sagt, er wolle das Tempo jetzt etwas beschleunigen. Dann zählt er ein und die Aufnahme des Grundplaybacks beginnt mit der gesamten Band plus John Lennons Pilotgesang.
What do you think upstairs, Chris?
Wasn't quite together in the first verse, I don't think.
Okay. It still seems to speed up a bit on the air foot. Might be my imagination. A one, two.
Schon etwas gespenstisch klingt das Streicherarrangement am Ende des Lennon-Songs Glass Onion, gerade zu hören in der remasterten Neufassung der Jubiläumsedition. Als würde er eine fiese Fresse schneiden und gleichzeitig die Zunge aggressiv herausstrecken, so klingt das letzte Oh yeah, das Lennon bei etwa einer Minute und 15 Sekunden geradezu dreckig herausquetscht. In der nachfolgenden Strophe, die mit der Botschaft aufwartet, dass der Narr auf dem Hügel dort noch immer lebt, trötet dann auch, wie zur Bestätigung kurz im Hintergrund, die charakteristische Blockflöte aus The Fool on the Hill. Glass Onion gilt als der erste selbstreferenzielle Song der Popgeschichte, weil John Lennon in seinem Songtext gleich 9 verschiedene Beatles-Songs zitiert, von Strawberry Fields Forever über I'm the Walrus und Lady Madonna bis eben Fool on the Hill. Glass Onion ist der Song Nummer 3 im Doppelalbum The Beatles, das wegen seines weißen Covers als das White Album in die Popgeschichte einging. Der Beatles-Produzent George Martin, der vehement dafür plädiert hatte, statt eines Doppelalbums nur eine einzelne LP mit den 12, vielleicht bis maximal 16 besten Songs zu veröffentlichen, hatte Glass Onion auf die Streichliste gesetzt, konnte sich damit aber bei den Beatles nicht durchsetzen. Sie bestanden auf allen 30 Aufnahmen, die sie in den 20 Wochen zwischen dem 30. Mai und dem 16. Oktober 1968 ausarbeiteten und am 22. November als Doppel-LP veröffentlichten. Auch die schwächeren Songs des Doppelalbums fügten sich doch zu einem Gesamtbild, das wie der Soundtrack des unruhigen Jahres 1968 klingt. Umstürzend freie Liebe, Drogenexzesse und der Traum vom richtigen Leben abseits vom Falschen der anderen, Krawall und Meditation, explodierende Kreativität und ein Lebensgefühl, das nichts weniger verheißt als die Überwindung aller Grenzen und dass alles, wirklich alles möglich ist, wenn man es nur will. Vieles von all dem klingt an im weißen Album, dem wichtigsten, weil umfassendsten und vielgestaltigsten, auch widersprüchlichsten popmusikalischen Zeitdokument des Jahres 1968. Obwohl man sich fragen könnte, bekommen die Fab Four in ihrer schallisolierten Studiowelt überhaupt mit, was draußen passiert? Genau an dem Tag, als die Sowjetpanzer über das historische Pflaster von Prag rollen und den Prager Frühling brutal beenden, nehmen die Beatles im Abbey Road Studio 2 ihren witzig gemeinten Rocker Back in the USSR auf. Und just an diesem Tag klingt die Refrainzeile Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt in der UdSSR, eher makaber als lustig. Let me go.
from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
Mit den heulenden Triebwerken eines Düsenflugzeuges beginnt das Weiße Album und endet auch der Eröffnungssong. Wer einen Abflug in Richtung neuer popmusikalischer Horizonte als Fortsetzung der Vorläuferalben Revolver und Sgt. Pepper erwartet hatte, sieht sich enttäuscht. Die Beatles fliegen schnurstracks zurück in die Ära des Rock'n'Roll. Doch bei genauerem Hinhören wird klar, dass dies kein nostalgischer One-Way-Flug in die 50er Jahre ist. Zu Beginn rocken zwar die E-Gitarren wie einst und das Klavier hämmert drauf los in bester Little Richards-Manier, doch beim Refrain setzt ein rhythmisch verzögert startender Gitarrenriff ein, der sich clever durch die Harmonie nach oben schraubt und, auf dem Zenit angekommen, abbricht und damit einen wirkungsvollen Break herbeiführt. Die McCartney-Komposition Back in the USSR ist eine parodistische Hommage sowohl an Chuck Berry und seinen eher mittelprächtigen Hit des Jahres 1959, Back in the USA, als auch an die Beach Boys mit ihren perfekten Chorsätzen und ihrem Lobgesang auf die Vorzüge der kalifornischen Mädchen, I wish they all could be California girls. Nachdem jahrelang in Pop und Rock nur US-Städtenamen wie Memphis oder New Orleans von Songschreibern verewigt wurden, öffnete sich in diesem Songtext zum ersten Mal im Pop der eiserne Vorhang für Moskau und für einen Blick auf die Mädchen der Sowjetunion. Und das ist eine der Neuerungen und der großen Stärken, die das Weiße Album zu bieten hat, dass die Beatles erstens in den Songs des Weißen Albums zitierten, nachahmten, verkackeierten, ironisierten und parodierten, dass es eine Art hatte, Pop-Art-Entertainment, das gab es zuvor noch nicht. Zweitens, dass die Beatles hier eine stilistische Vielfältigkeit und einen musikalischen Variantenreichtum zelebrierten, wie es das auf einem einzelnen Albumprojekt zuvor noch nie gegeben und danach auch nie wieder in vergleichbarer Weise gegeben hat. Drittens, dass der Großteil der Songs formal und inhaltlich auf der Höhe der Zeit und musikalisch einfach große Klasse war und einige der Songs haben bis heute überdauert, sind zeitlos und unerreicht. Viertens könnte man anmerken, dass die Beatles mit dem Weißen Album die Eigenständigkeit der vier Bandmitglieder zum ersten Mal und beispielhaft für die Popszene betonten. Wollte man es negativ kommentieren, könnte man sagen, hier haben sich vier Solisten jeweils vom Rest der Band begleiten lassen, was aber nur zum Teil stimmt. Und vor allem, auch wenn es so war, das Endprodukt war dennoch eine überzeugende Gesamtleistung. Und als Punkt 5 der herausragenden Merkmale bleibt festzuhalten, dass die Beatles als erste ein eigenes Label gegründet haben und mit dem Weißen Album allen Musikern, Bands und Brancheninsider demonstrierten, dass man ein Album unter eigener Kontrolle produzieren und auf dem eigenen Label veröffentlichen kann und damit auch extrem erfolgreich sein kann. Einer der bekanntesten Songs des Weißen Albums klang ganz am Anfang als Demoaufnahme so.
One, two, three, four. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled, labeled and sold. Turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you.
George Harrison war von seinem Song While My Guitar Gently Weeps überzeugt. Doch anfänglich musste der Songkomponist George befürchten, dass sein schöner Song aus Desinteresse der beiden Hauptkomponisten ein Stiefmütterchen-Dasein fristen würde. Er hatte den Eindruck, John und Paul wären nur mit ihren eigenen Songs beschäftigt, daneben mit den internen Querelen und würden seinen Song nicht so recht ernst nehmen. Im dicken Anthology-Buch der Beatles ist diese Aussage von George Harrison nachzulesen. Zitat: Es wurde einfach nichts, sie nahmen die Sache nicht ernst und ich glaube, sie spielten nicht mal alle mit. Und so bin ich an dem Abend nach Hause gegangen und habe gedacht, jammer schade, weil ich wusste, dass das ein ziemlich guter Song war. George Harrison sprach offensichtlich die ersten Studioaufnahmen von While My Guitar Gently Weeps an. Eine davon ist auf CD5 der neuen Edition enthalten und man hört, nur George selbst ist mit Eifer bei der Sache. Paul spielt auf der Hammond-Orgel nicht gerade sehr ambitioniert mit, eher lustlos. John und Ringo sind bei dieser Aufnahme überhaupt nicht präsent.
Sleeping while my guitar gently weeps. Yeah, maybe you'd have to give him his own mic. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you.
Diese Studioaufnahme von While My Guitar Gently Weeps, es war die zweite an diesem Tag, klang tatsächlich nicht sonderlich aufregend, eher im Gegenteil. Doch George Harrison fand einen Weg, die scheinbare, für ihn offensichtliche Unlust von John und Paul augenblicklich in großes Interesse zu wenden. Er sprach seinen Freund Eric Clapton an, ob er nicht Lust hätte, ins Studio zu kommen und bei While My Guitar Gently Weeps mitzuspielen. Clapton war zu dieser Zeit als Mitglied von Cream der herausragende Gitarrist der britischen Rock- und Blues-Szene. Gemeinsam mit George Harrison schrieb Clapton später den Song Badge für das Abschiedsalbum Goodbye von Cream, das im Mai 1969 veröffentlicht wurde. Eric Clapton war geschmeichelt von dieser Offerte, zögerte aber mit seiner Zusage. Er befürchtete, die anderen Beatles würden seine Beteiligung nicht gutheißen. Schließlich hatte noch nie zuvor ein fremder Gitarrist oder irgendein namhafter Pop-Rock-Musiker auf einer Beatles-Platte mitgespielt. Doch schließlich gab Clapton dem Drängen von George Harrison nach, was nachhaltige Auswirkungen hatte. Es war ein Glücksfall für George, für den Song und für die Studioarbeit der Beatles. Hier ist nun aus der Sessions CD 5 der neuen Edition eine der ersten Probeaufnahmen mit Eric Clapton an der Leadgitarre zu hören. Man bekommt tatsächlich mit, dass alle Beteiligten konzentriert bei der Sache sind und dass Eric Clapton bei dieser Aufnahme noch nach seiner idealen Linie sucht. Ganz am Ende der Aufnahme verspielt sich Clapton sogar, er greift einen falschen Akkord und die Aufnahme wird abgebrochen.
Okay, a 1, 2, 3, 4.
Hold it, Harry.
So it's okay, I sang Tried to Do a Smokey and I just aren't smokey.
Bei dieser Aufnahme musste sich Eric Clapton noch einfinden, war noch nicht sicher, weshalb ihm auch der gerade gehörte Fehler unterlief, was George Harrison aber locker quittierte im Sinne von macht nix, Eric, er müsse jetzt sowieso erstmal eine rauchen. Dank der äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Beatles und Eric Clapton gehört While My Guitar Gently Weeps zu den herausragenden Songs des Weißen Albums. Die Idee zum Songtext kam George Harrison beim Lesen des I Ching, des chinesischen Buches der Wandlungen, über die östliche Vorstellung, dass alles, was geschieht, vorbestimmt ist und es so etwas wie Zufall gar nicht gibt. Jede Kleinigkeit, die passiert, habe ihren Sinn. Mit While My Guitar Gently Weeps erprobte er ein simples Experiment mit dieser Theorie. Er beschloss, einen Song zu schreiben, der auf der ersten Sache basieren sollte, die ihm in die Augen fiel, wenn er ein beliebiges Buch aufschlug. Also nahm er wahllos ein Buch in die Hand, öffnete es, las Gently Weeps, legte das Buch wieder weg und begann das Lied zu schreiben. Merkwürdig nur, dass der Textinhalt durch die Zufälligkeit von Endreimen bestimmt wird. Nach der hochgeistigen und poetischen Formulierung, dass die Liebe in allem schläft, folgt die unsäglich banale Feststellung, ich sah, dass der Boden eine Reinigung braucht. Und das nur, weil sich Sleeping halt so gut auf Sweeping reimt. Auch im weiteren Textverlauf scheint das Reimlexikon die Hauptinspirationsquelle gewesen zu sein. Es klingt partout nach Reim dich oder ich fress dich. Wenn Harrison wie ein pedantischer Buchhalter reimt, diverted, perverted, inverted, alerted. So gut die Musik und so großartig deren Realisierung ist, so zweifelhaft ist die Qualität des Textes. Da ist der Text des nachfolgenden Songs aus der Schreibe von John Lennon schon deutlich origineller. Oder wie sollte man diesen Text charakterisieren, wenn man sich die Übersetzung anschaut? Sie ist kein Mädchen, das viel verpasst. Sie ist wohl vertraut mit der Berührung der sanften Hand, wie eine Eidechse auf der Fensterscheibe. Der Mann in der Menge mit den vielfarbigen Spiegeln auf seinen genagelten Schuhen. Er lügt mit den Augen, während seine Hände geschäftig Überstunden machen. Ein Seifenabdruck seiner Frau, die er verspeiste und der nationalen Treuhand spendete. Ich brauche einen Kick, denn ich gehe da tiefer rein, runter zu den Mietzen, die ich im Wohnviertel verlassen habe. Ich brauche einen Kick, denn ich gehe jetzt da tiefer rein. Schwester Oberin, spring aufs Schießeisen. Wenn ich dich in meinen Armen halte, oh ja, und ich fühle meinen Finger auf deinem Abzugshahn, oh ja, dann weiß ich, dass mir keiner etwas anhaben kann, oh ja, denn Glück ist ein warmes Schießeisen, so ist es, peng, peng, bum, bum. So lautet der Text in der Übersetzung. Ist das Literatur, experimentelle Lyrik oder kann das weg in die Ablage Schweinkram, Drogenverharmlosung und Gewaltverherrlichung? Ist das die Botschaft des Songs? Sex and Drugs and Violence? Ja und nein. Hier allerdings Gewaltverherrlichung unterstellen zu wollen, ist Unsinn. Im dicken Beatles Anthology Schmöker wird John Lennon mit der Erläuterung zitiert: George Martin hatte mir das Cover eines Waffenmagazins gezeigt, auf dem stand Happiness is a warm gun, Glück ist ein warmes Schießeisen. Ich fand das absolut krank. Ein warmes Schießeisen bedeutet doch, dass man gerade auf etwas geschossen hat. Zitat Ende. Dies ist die ursprüngliche Demo-Fassung.
I need a fix, 'cause I'm going down. Back to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Yoko, oh no, oh no. Yoko, oh no, oh yes. I need a fix, 'cause I'm going down. Back to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior
Die Schlusssequenz des endgültigen Songs fehlte bei dieser Demoaufnahme noch vollständig. Der Song Happiness is a Warm Gun fasziniert nicht nur wegen des Textes, fast noch mehr durch die Musik in diesem rhythmisch vertracktesten Song des gesamten Beatles-Songkatalogs mit 5 trickreichen Taktwechseln in nur 2 Minuten und 40 Sekunden und der Demonstration der hohen Kunst von Themen und Taktmontage in einer souveränen Gruppenleistung. Das Panoptikum von Happiness is a Warm Gun überrascht und beeindruckt auch mit den 3 Lennon-Seelen in einer Brust. Das warme Timbre in seiner Stimme zu Beginn, wenn Johns Innerstes mit dem Außen verschmilzt, dann der Geruch von Schweiß und Pulverdampf, die erotischen Phantasmen von Hure und Nonne, die Worte von Fix und Gun in der Mitte und am Ende das breitbeinige Imponiergehabe des Mackers mit der pomadigen Entenschwanzfrisur, der das Mädel und dessen Lust im Griff zu haben glaubt. Was für ein Song. Happiness is a Warm Gun, hier in der neuen Remaster-Fassung.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots.
with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
Ein trockener Abschlag beendet dieses musikalische Wunderwerk. Die Nadel des Plattenspielers läuft in die Auslaufrille. Die erste Plattenseite des weißen Albums ist zu Ende gegangen mit einem wegweisenden Ausnahmesong, der Maßstäbe setzt. Happiness is a warm gun, was kann danach noch kommen? Die B-Seite von LP 1 beginnt mit Martha, my dear. Fröhlich und hübsch, aber auch ein bisschen belanglos, lautete die Kritik. Klar, natürlich ein musikalisches Kabinettstückchen von Paul auf dem Klavier. Mein Gott, dachten damals alle Hobbypianisten, was der tastenmäßig drauf hat. Aber ein Lied über seine Hündin Martha, braucht man das wirklich? So wurde damals geunkt. Zu den Besonderheiten dieses musikalisch-handwerklich makellosen, teilweise gar raffinierten Songs gehört auch, dass Paul McCartney alles selbst eingespielt hatte, ohne auch die kleinste Hilfe der anderen in Anspruch zu nehmen. Was hatte das zu bedeuten, dass ein Beatles-Stück, das wie ein Zusammenspiel der kompletten Band klingt und mit aufwendiger Instrumentierung arrangiert ist, im absoluten Alleingang von Paul McCartney produziert wurde? War das eine Demonstration von Paul im Sinne, hört her, ich kann auch Solist, ich brauche euch nicht? Auf CD 6 der neuen White Album Jubiläumsedition findet sich die Fleißarbeit von Paul McCartney auf allen Instrumenten in Reinform dokumentiert, ohne das später hinzugekommene Orchesterarrangement mit Bläsern und Streichern. Paul McCartney pur. Im Grunde ein Vorbote für sein erstes Soloalbum.
Remember me.
Im Zusammenhang mit Martha, my dear, wurde damals gespöttelt, das ist der Unterschied. John schreibt über ein Walross, einen totgeschossenen Tiger oder über Eidechsen an der Fensterscheibe. Und worüber singt Paul? Über seinen Wauwau. John sang im darauf folgenden White Album Song I'm So Tired über seine Schlafstörungen. Ein somnambuler Lennon, dessen Gesang sich wie in Zeitlupe durch die Strophen bewegt, scheint zu wach zu sein, um einschlafen zu können und zu müde, um aufzustehen und sich einen Drink zu genehmigen. Doch plötzlich steht er senkrecht im Bett und schreit sich seinen Frust aus dem tranigen Hals. Den Großteil des Songs hatte John Lennon im Ashram des Gurus Maharishi in Rishikesh geschrieben. Dorthin, ins nordindische Meditationscamp des Gurus, hatten sich die Beatles mit ihren Frauen und ihrem Anhang im Frühjahr 1968 zurückgezogen, um zur Ruhe zu kommen und die Technik der transzendentalen Meditation zu erlernen. Die Meditationen führten bei John Lennon zu einer Innenschau auf seine seelischen Nöte. Da kam einiges aus seiner Vergangenheit wieder hoch, was er bislang gelernt hatte zu verdrängen. Und er spürte eine innere Zerreißspannung, weil seine Ehefrau Cynthia an seiner Seite war, die er offenbar nicht mehr liebte. Im Gegenteil, er musste ständig an diese japanische Künstlerin Yoko Ono denken, die ihn total faszinierte, auch weil sie ihm fast täglich kleine Botschaften nach Rishikesh schickte. Diese seelische Unruhe schlug sich nieder in Lennons schlafwandlerischem Gesang in I'm So Tired, der so klingt, als psalmodiere Lennon Orakel und Zaubersprüche wie in Trance versunken. Doch bevor er gänzlich in den Zustand der Selbsthypnose verfällt, schreit er sich plötzlich wach mit dem flehentlichen Appell, jemand möge ihm zu etwas Seelenfrieden verhelfen. Aus den Album-Sessions ist hier Take 14 zu hören, mit großem Chorarrangement, auf das in der Schlussfassung dann verzichtet wurde.
Okay, we'll do it again. Try and leave those spaces, Paul, because it's all that remix, you gotta pull it all out a bit.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say I'm putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got. I give you everything I've got for little peace of mind. I give you everything I've got for little peace of mind.
Ganz am Schluss, auch bei dieser Probeaufnahme, ist Lennons berühmtes, unverständliches Murmeln zu hören, das wilde Spekulationen auslöste, was es denn bedeuten könne. Die Verfechter der Paul-ist-tot-Paranoia, sie führten dieses Gemurmel als Beleg an für die Richtigkeit ihrer These. Denn rückwärts abgespielt würde man Lennons sagen hören, Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Was man aber tatsächlich hört, ist rücklaufendes, unverständliches Gemurmel, mehr nicht. Nach Lennons schreiendem Flehen nach etwas Seelenfrieden folgt ein ungemein friedlicher, wunderschöner Gitarrensong von Paul McCartney. Manchmal braucht ein großartiger Song nicht mehr als eine Gitarre, eine Stimme und natürlich eine gute Komposition. In diesem Fall gesellte sich noch das rhythmische Tappen von Pauls Füßen hinzu und eine Amsel aus dem Geräuscharchiv der Abbey Road Studios. Sie habe ihre Sache gut gemacht, die Amsel, hat Paul McCartney später bekundet. Blackbird ist ein weiterer Beatles-Song, bei dem Paul McCartney keinen weiteren Beatle brauchte, wahrscheinlich auch nicht dabei haben wollte, denn der Song sollte schlicht sein und bleiben, was tatsächlich auch den besonderen Reiz ausmacht. hinter der Naturmetapher von einem schwarzen Vogel mit gebrochenen Flügeln, der in der Totenstille der Nacht singt, wurde von vielen Leuten, die sich von dem Song angesprochen fühlten und sich mit seiner Botschaft beschäftigten, auch eine zweite Bedeutungsebene vermutet. Könnte der Text auch als eine Art poetischer Solidaritätsadresse an die schwarze Bürgerrechtsbewegung der USA verstanden werden? Paul McCartney bestätigte diese Lesensart immer wieder. Manche Kritiker wollten Paul diese politische Dimension des Songs nicht so recht abnehmen. Wie auch immer, Blackbird überzeugt durch die Schönheit der Musik, Sinnbild von Gesang und Flug der Amsel, die trotz gebrochenem Flügel am Himmel gehalten wird, vom Auftrieb der Gitarrentöne und von Pauls Stimme, die selbst dahinfliegt wie ein Vogel in der Dämmerung auf der Suche nach einem Ruheplatz, wissend um die Gefahr der Nacht und das Glück des Sonnenaufgangs. Hier ist die Demo-Fassung zu hören, natürlich noch ohne Amselbegleitung. Die gitarristische Grundstruktur von Blackbird war im indischen Rishikesh entstanden. Ausgearbeitet hatte Paul seinen Gitarrensong nach seiner Rückkehr aus Indien auf seiner Farm in Schottland. Die Beatles hatten in Rishikesh nur ihre Akustikgitarre dabei, deshalb sind alle kompositorischen Ideen, die im Ashram entstanden sind, naturgemäß reduziert auf die musikalischen und instrumententechnischen Möglichkeiten einer Wandergitarre. Entsprechend waren viele ihrer neuen Stücke Folksong-orientiert angelegt, schlicht im Arrangement, aber äußerst melodiös, so wie zum Beispiel Blackbird, das gerade als eine der berühmtesten Escher-Demos zu hören war. Am 25. Mai 1968 trafen sich die Beatles in George Harrisons Haus, einem luxuriösen Anwesen in Escher am Rande von London, in der Grafschaft Surrey gelegen. Sie wollten sich ihre neuen Songs gegenseitig vorspielen und dabei erste Demoaufnahmen ihrer Kompositionen für das nächste Album aufzeichnen. Etwas Vergleichbares hatte es bei der Vorbereitung der früheren Beatles-Alben noch nicht gegeben. In lockerer Runde wurden die Songs, zum Teil auch nur Songfragmente, aufgenommen, wobei der jeweilige Songkomponist natürlich die Hauptstimme sang und die musikalische Führung übernahm, während die anderen zum Teil spontan einstiegen und erste eigene Ideen als Begleitung beisteuerten. Diese Escher-Demos, von denen es schon seit langem klanglich grottenschlechte Raubkopien auf diversen Bootlegs gibt, wurden für die neue Jubiläumsedition klanglich überarbeitet und sozusagen herausgeputzt und nehmen die komplette CD3 der Neuauflage ein. Diese Demos stellen sozusagen die akustische Unplugged-Version des weißen Albums dar und gehören zur besonderen Wertigkeit der neuen Jubiläumsedition. Auf dieser CD der Escher Demos kann man auch Erstaufnahmen von Songs hören, die nicht auf dem weißen Album landeten, sondern erst später veröffentlicht wurden, auf Abbey Road, aber auch erst auf den Soloalben der Ex-Beatles. Dazu gehört auch der melodiöse Song Junk von Paul McCartney, der auf dessen erstem Soloalbum schließlich erschien. Daran schließt sich noch die Escher-Demo-Fassung des George Harrison-Songs Circles an. Auch eine höchst seltene Aufnahme, die durch die Jubiläumsedition erstmalig in passabler Klangqualität zu hören ist. Erst in George Harrisons Soloalbum Gone Troppo von 1982 ist der Song Circles in neuer Studiofassung veröffentlicht worden. Und damit geht der Kramladen von der Mitvolker Rebell zur Jubiläumswiederveröffentlichung des weißen Albums der Beatles zu Ende. Doch nicht so ganz zu Ende. Schließlich muss wegen der Menge der Songs und Geschichten noch ein zweiter Teil hier folgen.
as I go round and round in circles. Love warms and love colds as I go round and round in circles. He who knows does not speak, he who speaks does not know. And I go round in circles. Life comes and life goes as we go round and round in circles.